Herr Dr. von Hirschhausen, wurde Ihnen der Humor in die Wiege gelegt?
Ich glaube ja, jeder Mensch hat Humor. Ein guter Ort, um Humor einzuüben, ist sicherlich die Familie. Weil Humor ist ja die genialste Fähigkeit unseres Geistes, nämlich Konflikte nicht mit Aggression auszutragen, sondern mit einem Lachen und mit einem überraschenden Wenden der Perspektive.
Es gibt Vermutungen darüber, dass Humor eine angeborene, eine genetisch bedingte Eigenschaft ist. Ist Humor erlernbar?
Ich denke, es ist wie bei den allermeisten Persönlichkeitseigenschaften so, dass es eine Grundausstattung gibt, die bestimmte Grenzen definiert. Humor ist sicher nicht nur eine Gabe sozusagen der Intelligenz, sondern auch eine Gabe des Herzens. Humor geht ja dann in den Zynismus über, wenn er nicht getragen wird von einer grundsätzlichen Herzenswärme den Mitmenschen gegenüber und auch einem Ja zum Leben. Und deswegen glaube ich, dass man sehr wohl Humor üben kann, dass man viel lachen kann, ohne dass man sich über andere lustig machen muss.
Im deutschen Sprachgebrauch gibt es die sprichwörtliche Wendung, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wird diese bekannte Redewendung dem Begriff des Humors einigermaßen gerecht?
Ich definiere Humor selber so, dass es die Fähigkeit ist, erstens die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen und vor allen Dingen auch sich selber. Also die Fähigkeit, sich auf den Arm zu nehmen, ist ja durch die Schwerkraft nicht möglich. Letzten Endes ist die Welt nicht zu verstehen. Das ist ähnlich wie beim Glauben auch. Man kann darüber auf drei Arten reagieren. Man kann darüber verzweifeln, man kann darüber verrückt werden oder man kann darüber lachen. Und ich glaube eben, dass die Fähigkeit des Lachens die gesündeste der drei Möglichkeiten ist.
Kommt das Glück selten allein wie Sie, Herr von Hirschhausen, im Gegenzug zu dem bekannten Spruch, ein Unglück kommt selten allein, behaupten?
Die Idee von Glück kommt selten allein, dieses Sprichwort umzudrehen, ist programmatisch. Denn es gibt nichts, was in allen Studien so permanent immer wieder herauskommt, wie die Tatsache, dass unsere Gestimmtheit maßgeblich von den Menschen abhängt, mit denen wir uns umgeben. Und viel, viel weniger, als wir einfach glauben, von äußeren Umständen, noch nicht mal von Gesundheit und Krankheit, auch nicht von Geld und noch nicht von sozialem Status, sondern viel, viel wichtiger ist das Gefühl, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Menschen, die ich liebe und die auf mich angewiesen sind. Und noch entscheidender ist es, dass man weiß, dass andere uns brauchen. So gesehen lohnt sich, statt viel Zeit mit Arbeiten und Geld anhäufen zu verbringen, viel, viel stärker sich auf das Pflegen seiner Freundschaften und positiven Beziehungen zu konzentrieren. Und das steckt in dem Titel Glück kommt selten allein mit drin.
Im sozialen Kontext sind Humoristen eigentlich Wohltäter. Im wahrsten Sinn des Wortes, es sind kreative, erfindungsreiche, intelligente Menschen, die andere zum Lachen bringen. Also unbedingte Philanthropen. Hat da das Wort Nächstenliebe auch noch Platz?
Ja, was sich liebt, das neckt sich, sagt man ja auch. Und kitzeln kann man sich nicht alleine. Also kitzeln kann man im wahrsten Sinne nur den Nächsten. Man muss ihn und sich ja gut kennen, um sich auf die Schippe nehmen zu können. Ich glaube nicht, dass alle Komiker Philanthropen sind. Es gibt auch viele zynische und viele sagen kalten, intelligenten Humor. Es gibt schwarzen Humor, es gibt viele Spielarten. Und die einfachste Art ist immer die der Schadenfreude. Also auch das ist ein Teil des Spektrums, dass wir uns freuen, wenn es anderen Leuten schlecht geht. Das ist aber die niederen Formen dieser Ausprägung.
Wer war oder wer ist und bleibt Ihr großes Künstlervorbild?
Das ist auf alle Fälle Vico van Bülow, der als Loyot bekannt geworden ist. Das ist ein ganz, ganz feiner Mensch gewesen.
Warum eigentlich, Herr von Hirschhausen, lieben die Menschen den Humor, den Witz, die Schlagfertigkeit so sehr?
Na, das Leben ist ja schon ernst genug und ich glaube, Humor tröstet uns über das hinweg, was auch an Unsicherheit im Leben existiert.
Gehören Lachen und Weinen zusammen? Es gibt ja ein erlösendes Lachen und ein befreiendes Weinen. Beide lösen eng verwandte Reaktionen aus. Was sagt der Psychotherapeut dazu?
Es gibt ein tolles Sprichwort, das heißt, Tränen, die du gelacht hast, musst du nicht mehr weinen. Physiologisch steckt darin, dass wir beim Lachen tatsächlich den Muskel um unsere Augen zusammenkneifen. Das ist übrigens auch das Zeichen, dass ein Lachen echt ist. Wenn es falsch ist, wenn es nur ein aufgesetztes Lächeln ist, erkennt das jeder sofort intuitiv. Und wenn man genau hinschaut, weiß man auch, woher dieser Eindruck kommt, nämlich die Augen lachen nicht mit. Wenn nur der Mundwinkel hochgezogen wird, so wie bei Stewardessen, die betont freundlich sein wollen, aber eigentlich aggressiv gestimmt sind, da sind die Augen nicht mit dabei. Und die Tränendrüse liegt unter dem Augenmuskel und deswegen kann die beim herzhaften Lachen auch aktiviert werden. Auf einer tieferen Ebene hängt das natürlich auch damit zusammen, dass man nicht permanent gut gelaunt sein kann und man sollte auch nicht permanent nur mies drauf sein. Also das, was das Leben ausmacht, sind die Schwingungen der Emotionen, der Stimmung, der Situationen. Und der sicherste Indikator für eine beginnende seelische Erkrankung ist immer, wenn diese Schwingungsfähigkeit mit anderen nachlässt. Also wir sind sympathisch im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mitleidend, mitfreund, solange wir gesund sind. Und der Depressive zum Beispiel ist nicht erheiterbar von außen und ein Schizophrener ist von außen nicht einfühlbar. Und für einen selber bedeutet das, wenn etwas, was mir normalerweise viel Freude macht, mir plötzlich keinen Spaß mehr macht, dann ist das ein Alarmzeichen, dass ich Richtung Burnout und Depression unterwegs bin.
Können gute Witze auch gute Literatur sein?
Ich habe mit Helmut Karasek, dem Literaturpapst, ein sehr schönes Projekt gemacht, wo wir unsere Lieblingswitze uns gegenseitig erzählt haben und dazu auch ein bisschen philosophieren, was hinter dem Humor steckt. Und wir kommen dabei zu der Aussage, dass ein guter Witz eigentlich eine ganze Geschichte erzählt. Und insofern die kürzeste Form von Literatur ist.
Sie sind ja Arzt. Wie kommt es, dass es so viele Ärztewitze gibt?
Humor löst Angst. Und viele Menschen haben Angst vor dem Arzt. Und nicht so sehr vor dem Arzt, sondern vielmehr vor dem, was er herausfindet. Vor den Diagnosen. Sie haben Angst vor Schmerzen. Sie haben Angst vor Dingen, die das Leben bedrohen. Und deswegen gibt es als Gegengift so viele Witze über Sterblichkeit, über den Tod, über Krankheiten und natürlich auch ganz viele Witze über die alltäglichen Gebrechen, die mit dem Alterungsvorgang verbunden sind.
Wann, Herr von Hirschhausen, kommt der Humor an seine Grenzen? Wann bedarf der Humor der Mäßigung, der Kontrolle?
Ich glaube, das, was einem sehr schnell auf den Geist geht, sind Menschen, die völlig unabhängig vom Kontext, von der Situation Witze erzählen, zum Beispiel. Ein guter Humorist wartet auf die Gelegenheit, wo ein Thema präsent ist und dann hat er vielleicht eine Anekdote, die dazu passt. Das Dosieren ist eine Sache des Feingefühls.
Komiker sind ja in der Regel männlichen Geschlechtes. Haben Frauen weniger Talent für diesen Berufszweig?
Nein, ganz und gar nicht. Es gibt sehr viele lustige Frauen. Frauen haben aber weniger Drang, sich in den Mittelpunkt zu stellen als Männer. Das hat viele verschiedene Ursachen. Teil unseres evolutionären Erbes ist, dass Männer sich attraktiver machen müssen, als sie sind und dadurch ihre Fortpflanzungschancen erhöhen wollen. Das führt dazu, dass sehr viele Männer sich selber auch überschätzen in ihrer Wirkung auf andere und deswegen auf die Bühne gehen, ins Fernsehen gehen oder sich in die Mitte der Gesellschaft stellen und sagen, hört mal alle her. Frauen lachen lieber in kleineren Gruppen, lieber untereinander und Männer fabrizieren eher Dinge nach, im Sinne von, sie erzählen etwas, was mit ihnen persönlich nichts zu tun hat. Frauen lachen eher über sich selber, indem sie auch Geschichten erzählen, wo sie peinliche, dumme Dinge getan haben. Das hat den tieferen Sinn, dass man unter den Frauen sehr darauf bedacht ist, sich nicht im Status vor die anderen zu stellen, sich nicht zu erhöhen im Spiel. Während die Männer eben tendenziell immer in Konkurrenz gehen und auch beim Witzel erzählen sagen, meiner ist neuer, meiner ist länger, meiner ist besser.
Ist der Mensch das einzige Lebewesen, das Humor besitzt, das lachen kann? Weiß man das?
Es ist schwer, weil wir über die Seele des Menschen schon so wenig wissen und umso viel weniger über die der Tiere. Ich glaube, dass tatsächlich Humor die höchste Gabe des Geistes ist und voraussetzt, dass man sich in andere hineinfühlen kann und erkennt, dass der eigene Blick nicht der einzig mögliche auf die Welt ist. Das ist schon ziemlich komplex. Ansatzweise findet man das aber auch bei Hunden, interessanterweise. Die Hunde sind die Tiere, die sich am meisten in Menschen auch hineinversetzen können. Das ist auch der Grund, warum Hunde in der Therapie auch eine Rolle spielen und warum Hundebesitzer zum Beispiel auch seltener depressiv werden. Also der Hund als bester Freund des Menschen, da ist etwas auch dran. Das ist kein Zufall, dass blinde Menschen einen Hund an die Seite bekommen und keine Katze.
Man sagt den Humoristen gerne einen Hang zur Schwermut nach. Kann das bis zu einem gewissen Maße stimmen, Herr von Hirschhausen?
Ich halte das für ein überstrapaziertes Klischee. Schwermut ist generell eine häufige Erscheinung. Deswegen gibt es Schwermut auch unter Komikern. Aber dass das die Voraussetzung ist für die Komik, das würde ich bezweifeln. Mhm. Es gibt meiner Ansicht nach genauso viel Schwermütige unter den Humorlosen und umgekehrt. Mhm. Andererseits ist es schon so, dass wenn man berufsmäßig Komik produzieren muss, dass es etwas sehr anderes ist, als im privaten Kreise komisch zu sein. Beruflich Menschen zum Lachen zu bringen, ist tatsächlich eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt, weil es so unerbittlich die Rückmeldung gibt. Wenn nämlich das Publikum nicht lacht, ist immer der Komiker schuld. In anderen Kunstzweigen, wie zum Beispiel der bildenden Kunst, wenn ein Maler ein Bild malt und alle Welt denkt, was wollte der damit ausdrücken, dann hat man automatisch die Schuld beim Rezipienten. Das heißt, die Betrachter haben das Gefühl, sie sind nicht schlau genug, um die Tiefe des Kunstwerkes zu erspüren. Bei der Komik erwartet jeder, dass er zum Lachen gebracht wird. Und wenn man das nicht kann, ist nie der Zuhörer oder der Zuschauer schuld, sondern immer der Komiker. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass Komiker sich selber irgendwann unter einen enormen Druck setzen.
Lachen ist die beste Medizin, das sagt der Volksmund. Humor ist Balsam für die Seele, das sagt ebenfalls der Volksmund. Sie sind Mediziner. Hilft Humor heilen? Sind humorvolle Menschen weniger anfällig für Krankheiten? Was sagt der Therapeut dazu?
Ich habe meine Stiftung Humor hilft heilen genannt. Und ich finde, das drückt sehr gut aus, was die Wissenschaft weiß. Kein Mensch wird eine Krebserkrankung mit Lachen bekämpfen. Aber die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, welche Lebensqualität ich erlebe, das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, ob ich eine neue Perspektive auf die veränderte Situation gewinnen kann. Und da spielt Humor eine große Rolle. Auch bei den seelischen Erkrankungen ist das Wiederfinden von Komik in seinem eigenen Leben ein großes Zeichen der Gesundung. Depressive oder auch psychotische Menschen leben ja erstmal in Angst und in vielen anderen Gefühlen und sind gar nicht zum Lachen in der Lage. Die physiologische Wirkung des Lachens ist vor allen Dingen eine lösende. Also man kann sich vorstellen, dass Stress im Körper zur Anspannung führt und Lachen ist das natürlichste Antistressmittel, was es gibt. Wir lassen automatisch unsere Muskeln los, wir verlieren für einen Moment die Kontrolle und das ist extrem entspannend und befreiend.
Wie viel Esprit schöpfen Sie aus dem Bereich der Religion?
Ich glaube, dass die Religion eine sehr ähnliche Aufgabe hat wie der Humor, nämlich uns an eine andere Dimension zu erinnern und daran zu erinnern, dass wir nur immer eine sehr begrenzte Erkenntnis über die Welt haben. Aus unseren eigenen Ansichten und Einsichten haben. Deswegen glaube ich auch, dass es in allen großen Religionen eine Tradition gab, die das Lachen auch als spirituellen Erkenntnisweg gesehen hat. Also am bekanntesten ist der jüdische Humor. Es gibt aber auch eine Humortradition im Islam über lustige Geschichten. Es gibt im Buddhismus eine große Tradition in Meditationsfragen sich zu versenken, die nicht lösbar sind. Im Christentum gab es einen Brauch, das Osterlachen, dass der Priester oder der Pfarrer über den Kirchhof ging und zu Ostern die Gemeinde zum Lachen bringen sollte. Mit der tiefen Idee, dass der Tod und der Schmerz nicht das letzte Wort haben, sondern dass es eine frohe Botschaft gibt, die sich auch in Freude und im Lachen ausdrückt. Und vielleicht ist das Osterlachen ja eine Tradition, die Kirche wieder entdecken kann, gerade nach unserem Gespräch.
Wie viel Humor verträgt die Kirche, die Religion, sagen wir mal?
Die Kirche würde an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn sie etwas von ihrem Dogmatismus aufgibt. Zu sagen, dass man weiß, wie es nach dem Leben weitergeht oder dass man genau weiß, was Gott gemeint hat und was nicht, das ist in meinen Augen schwer durchzuhalten und auch nicht zeitgemäß. Ich glaube, mehr Menschen würden sich für die Botschaft des Erlösers interessieren, wenn die ihn bekennen, auch ein bisschen erlöster gucken würden. Mhm. Also die Menschen, die sich selber als Christen begreifen, sind eigentlich die Botschafter. Und da geht es nicht in meinen Augen darum, eine Geheimwissenschaft daraus zu machen, sondern zu sagen, das, was auch in der Bibel steht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das kommt meiner Idee von Glück kommt selten allein auch sehr nah.
Sie zeigen neue bisweilen therapiefördernde Wege der Kommunikation auf. Einer dieser Wege heißt Meditation. Meditation ist Fitness für die Seele, sagen Sie. Ist Meditation und Achtsamkeitstraining demnach angewandte Spiritualität oder etwas anderes?
Viele Menschen glauben, dass Meditation etwas ist, was den Buddhisten oder den fernöstlichen Traditionen vorbehalten sei. Das ist Gott sei Dank nicht so. Es gibt auch eine große christliche Tradition der Mystiker und der Kontemplation. Die Techniken sind überraschend ähnlich und die Wirkung ist inzwischen medizinisch sehr gut nachgewiesen. Das heißt, Übungen zu finden, die den Geist zentrieren und beruhigen und die einem helfen, die Gedanken, die man oft ja auch als störend und als negative Gedanken kennt, die durch den Kopf geistern, die loszulassen, das ist extrem gesundheitsfördernd. Die am besten untersuchte Methode heißt Achtsamkeitsmeditation. Die hat ein Arzt entwickelt, der sich Meditationstechniken angeguckt hat und die dann ohne jeden religiösen Überbau einfach nur als Übung mit Patienten durchgeführt hat. Und man kann in 8 Wochen tatsächlich lernen, seinen Geist dort im Loslassen und im mehr Genießen des Momentes zu schulen. Und das hat letzten Endes wiederum sehr, sehr tiefe spirituelle Dimensionen. Letzten Endes ist das auch das, was Jesus gesagt hat, im Sinne von die Blumen auf dem Felde. Das ist ja Achtsamkeit. Lauf nicht an den Blumen vorbei, weil du dir um morgen so viele Sorgen machst. Siehe, schau dir die Vögel an, schau dir die Blumen an. Sie sorgen sich nicht und doch ist für sie gesorgt.
In den Klöstern wird auch heute noch täglich meditiert, gebetet, sozusagen Achtsamkeitstraining praktiziert. Sind Mönche, sind Ordensfrauen demnach glücklichere Menschen, spirituellere Menschen?
Ich habe in meinem ersten Buch, Die Leber wächst mit ihren Aufgaben, eine Studie beschrieben, die zeigt, dass Männer im Kloster 7 Jahre länger leben als Männer außerhalb. Das heißt, Frauen länger leben müssten als Männer, ist nicht nur in unserer Anlage, in unserer Erbsubstanz festgelegt, sondern hat maßgeblich mit unserem Lebensstil zu tun. Das heißt, an diesem klösterlichen Leben ist etwas extrem gesund. Andererseits kann man auch sagen, es ist auch wenn das erstmal nach einem harten Leben aussieht, von außen betrachtet, ist es, wenn man einmal im Kloster ist, ja ein sehr einfaches Leben. Es gibt viel soziale Sicherheit, es gibt eine Orientierung, die eben nicht materiell ist und das ist extrem entspannend auch wiederum. Das heißt, die eigentliche Herausforderung für die allermeisten, die diese Radiosendung jetzt wahrscheinlich verfolgen, ist, Ideen des klösterlichen Lebens in den Alltag zu integrieren. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man sich pro Tag 10 Minuten in Stille zurückzieht und ob man dann betet oder meditiert oder spazieren geht und der Natur lauscht. Das ist dann gar nicht so entscheidend.
Wie weit darf ein Kabarettist gehen, wenn er sich das Thema Religion vornimmt?
Das werde ich in meinem nächsten Bühnenprogramm austesten. Den Titel habe ich schon, heißt Wunderheiler und ich möchte mich genau mit diesem Grenzgebiet beschäftigen, wie sehr unser Glaube heilen kann, aber wie sehr auch Glaube missbraucht wird von dubiosen Heilmethoden, von Scharlatanen, die den Menschen mehr versprechen, als sie lösen können. Natürlich haben sich auch die Weltkirchen immer wieder Methoden verwendet, auch Menschen über Angst und schlechtes Gewissen sagen, zum Verhalten Änderungen aufzufordern, statt über die Freude.
Viele große Theologen, etwa Karl Rahner, Rudolf Bultmann, Karl Barth und so weiter, verteidigen den Humor in der Kirche. Der Humor sei Ausdruck geistiger Reife, heißt es da. Auch die große heilige Teresa von Avila überwand alle Widerstände mit Humor. Sollte die Kirche auch heute dem Humor, dem Lachen, dem Frohsinn mehr Raum zugestehen?
Ich glaube tatsächlich, dass das Humor nichts Oberflächliches ist. Und ich glaube, die Angst der traditionellen Auffassung der dogmatischen Theologie, dass das Lachen etwas Teuflisches oder etwas Oberflächliches oder etwas Primitives ist, ist nur für einen kleinen Teil des Lachens richtig. Das ist der Bereich der Schadenfreude, des Schabernacks, des boshaften Lachens. Die Form des Miteinanderlachens und Feierns, die hat in meinen Augen nichts Negatives, sondern etwas Verbindendes, etwas, was Menschen direkt sozusagen im Herzen verbindet. Und deswegen gehört das auch in meinen Augen unbedingt in die Kirche, in die Predigten, in die Gemeinden Und alles, was dazu beiträgt, dass Menschen miteinander verbunden sind, ist letzten Endes religiös. Denn Religion heißt, das weiß ich noch aus meinem Lateinunterricht, verbunden sein, und Lachen verbindet.
Kurze Witze, Herr von Hirschhausen, sind meist gute Witze. Würden Sie den Hörerinnen und Hörern von Radio Vatikan jetzt abschließend ein Bonmot aus der Welt der Kirche erzählen?
Ich bin ja selber Protestant und insofern auch in einem freundschaftlichen, augenzwinkernden Clinch mit der katholischen Auffassung, dass die Protestanten keine richtigen Christen seien. Ich halte das für einen völlig unnötigen Streit, denn es müsste vielmehr darum gehen, gemeinsam mehr Menschen dazu zu bringen, überhaupt Glaube ernst zu nehmen und sich damit zu beschäftigen, statt sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Mhm. Und dazu gibt es eine sehr schöne Anekdote aus dem Irischen. Denn erstens gibt es einen großen irischen Humor und auch dort ist die Auseinandersetzung zwischen katholischen und evangelischen Familien groß. Mhm. Und in dem Witz liegt ein katholischer Patriarch im Sterben, eine traditionelle irische Familie, und er ruft alle seine Familienangehörigen zusammen und sagt: Ich habe noch einen letzten Wunsch, ich möchte konvertieren, ich möchte evangelisch werden. Und alle sagen: Meine Güte, wie kannst du nur, aber gut, es ist dein letzter Wunsch. Sie holen den evangelischen Pfarrer, der freut sich, die zentrale katholische Familie ist am Konvertieren. Und nachdem er das Haus wieder verlassen hat, fragen alle den alten Mann: Wie kannst du jetzt hier auf den letzten Tagen den katholischen Glauben verraten? Und er sagt verschmitzt: Ich dachte, es ist besser, es stirbt einer von denen.